Wie blickt denn die Amadeo-Antonio-Stiftung oder aber ja Sie nun auf den gestrigen Anschlag in Halle und den mutmaßlichen rechten und antisemitischen Hintergrund der Tat?
Naja, wir haben eine absehbare Entwicklung in der letzten Zeit gesehen, dass es nicht nur in Europa, vor allen Dingen aber auch in den USA und eben auch der große Anschlag in Neuseeland in Christchurch eben darauf hingewiesen hat, dass wir weltweit mit solchen Taten zu rechnen haben, dass es eine immer stärkere Radikalisierung im Internet gibt, dass es die gleichen rassistischen, antisemitischen Narrative sind, die dann vermeintliche Einzeltäter, die sich im Internet radikalisiert haben, eben dazu sich bemüßigt fühlen, diese Anschläge durchzuführen. Und dass jetzt gerade in Halle am höchsten jüdischen Feiertag kein Polizeischutz vor der Synagoge war, zeigt eben, wie wenig dies in Deutschland angekommen ist und wie wenig die Sicherheitsbehörden sowas ernst genommen haben. Und es ist natürlich fatal, dass es immer erst dazu kommen muss, damit dann gestern Abend, dankenswerterweise war die Bundeskanzlerin ja bei der Gedenkveranstaltung, aber auch sie dann nochmal gesagt hat, wir müssen das jetzt endlich ernst nehmen und mehr gegen Antisemitismus tun.
Und während nun gestern im Laufe des Tages noch von mehreren Tätern die Rede war, geht die Polizei nur noch von einem Täter aus, und zwar dem Gefassten, dass der mutmaßliche Täter ist. Und schnell wurde da gestern auch der Begriff Einzeltäter, tauchte da so in den Medien auf. Ein Begriff, der suggeriert, dass solche Taten ganz individuell und abgeschottet von der Außenwelt auch geplant und durchgeführt werden. Nun hat aber der Täter seine Tat gestreamt. Es gibt ein Video, das online aufgetaucht ist, und da redet er mit einem Publikum. Wie blicken Sie da auf diese Form der Einzeltäter-These, die dann verbreitet wird und die ja auch keine seltene ist, wenn es um rechte Anschläge geht? Erinnern wir uns da zum Beispiel auch an den ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke.
Genau, also es sind natürlich Einzeltäter in dem Sinne, dass es einzelne Täter sind, die die Tat ausführen. Aber wir haben es mit einer rechtsextremen rassistischen Ideologie zu tun, in der eben immer wieder dieses Narrativ der Überfremdung, des Bevölkerungsaustauschs von rechtsextremer Seite bedient wird. Und das ist das, was eben diese ganzen Täter eint, von dem Breivik in Norwegen, in Oslo, in Utøya, wo eben auch mehrere hundert Menschen einmal auf dieser Insel gestorben sind, beziehungsweise es gab hinterher noch die Anschläge in der Innenstadt über den Christchurch-Attentäter in Neuseeland, wo ja über 50 Menschen in der Moschee erschossen worden sind. Und all diese Leute beziehen sich eben im Prinzip auf die gleichen Gedanken, sie beziehen sich aufeinander, und sie eint dieses Vorgehen eben ein bisschen dazu, Sie haben das ja erwähnt, dass der Attentäter jetzt auch in Halle seine Tat, wir wissen noch nicht, ob live oder erst später ins Internet gestellt hat. Es sind die ähnlichen Fragmente, es sind die ähnlichen Satzbausteine. Und das ist eben auch das, was wir in Deutschland sehr stark in der rechtsextremen Szene sehen, was wir in einer rechtsradikalen Partei sehen, die sich eben auch immer dieser Begriffe bedient. Und deswegen verwundert es auch nicht, wenn eben sich dann Leute ermutigt fühlen, jetzt im vermeintlich deutschen Interesse zu handeln.
Der Wissenschaftler Daniel Köhler, der spricht im Falle von Christchurch, und es scheint ja, als sei das eine Art auch Vorbild für den Täter in Halle gewesen. So geht es zumindest aus Analysen dieses Videos hervor. Und der Wissenschaftler Daniel Köhler spricht in dem Falle von einer Art neuen Tätertyp und einer neuen Qualität des rechten Terrors. Also dieser neue Tätertyp, der die eigene Person, den Anschlag an sich und das Manifest in die Öffentlichkeit trägt. Man sucht da das Licht der Kamera und generiert sich quasi so zur Art zu einem Helden der rechten Szene. Und das alles ermöglicht natürlich durch sowas wie soziale Medien, Videoplattformen und so weiter. Wie ist da dieser Form des rechten Terrors aktuell zu begegnen?
Naja, ich glaube, wir müssen eben wirklich gucken, dass das jetzt auch nicht so eine ganz neue Entwicklung ist. Gerade seit 2015, 16 haben wir es ja immer mehr damit zu tun, dass sich einzelne Leute, die sich aber natürlich auch untereinander kennen, die sich über die sozialen Netzwerke kennen, die sich gegenseitig Geld spenden und sich ermutigen, dass wir das ernst nehmen und dass wir auch immer bereits schon im Vorfeld gucken, wie kommen wir da rein, was können wir da an Deradikalisierung leisten. Und gerade für die Sicherheitsbehörden würde ich halt sagen, es gibt Möglichkeiten, Und dafür braucht man jetzt keine neuen technischen Möglichkeiten oder auch Gesetze. Es ist relativ einfach, in die sozialen Netzwerke zu gehen und dabei zuzugucken, wie sich Leute radikalisieren. Und ich glaube, da müssen wir einerseits über gezielte Interventionen nachdenken und andererseits müssen wir aber auch mehr darüber nachdenken, wie wir potenzielle Opfer und eben Angehörige von Minderheiten schützen können. Und ich glaube, das hat ja eben die Tat von gestern auch nochmal gezeigt. Wäre wie in anderen Städten Polizeischutz vor der Synagoge gewesen, hätte es für den Täter wesentlich schwerer gewesen, dann im Nachhinein auch noch zwei Menschen totzuschießen.
Und Sie haben auch schon erwähnt, Bundeskanzlerin Angela Merkel war gestern bei der Gedenkveranstaltung in Berlin und hat da sich auch nochmal für die Notwendigkeit, mehr gegen Antisemitismus zu unternehmen, ausgesprochen. Und das würde natürlich auch immer wieder bedeuten, da auch Programme stärker zu fördern, die Antisemitismus präventiv vorbeugen können, damit oder wollen und damit umgehen wollen, gesellschaftlich. Und unser Anlass dieser Gesprächsverabredung war ja eigentlich ein anderer. Oder die Idee, eigentlich wollten wir über die Diskussion um das Förderprogramm Demokratie Leben vom Bundesfamilienministerium sprechen. Im September wurde da nämlich bekannt, dass das Programm um mehrere Millionen Euro gekürzt wurde und damit einige Initiativen Absagen ihrer Förderanträge erhalten haben. Von 400 Modellprojekten gegen rechte antisemitische Gewalt sollten nur noch 100 weiter gefördert werden. Davon waren dann auch Projekte der Amadeo-Antonio-Stiftung betroffen. Gestern nun kam da die Entwarnung. Nach Kritik zahlreicher Träger an den Kürzungen und Umstrukturierungen soll es nun keine Kürzung im Programm Demokratie Leben geben, so die Ankündigung von Bundesfamilienministerin Giffey und Bundesfinanzminister Scholz. Welche Rolle spielt so ein Förderprogramm da für eine Gesellschaft, in der es wiederholt nun zu Recht im Terror kommt? Wo steht man da mit Demokratie Leben Ihrer Ansicht nach?
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen zynisch fast, jetzt gleich auf diese Förderprogramme zu gucken, so technisch nach dem, was in Halle passiert ist. Aber trotzdem haben Sie recht, dass das Förderprogramm eben überhaupt nicht angemessen auf so etwas reagiert. Wir haben es mit einem kompletten neuen rechtsextremen Täter zu tun. Wir haben es mit einer massenhaften rassistischen Mobilisierung durch die Hetze gegen Flüchtlinge zu tun. Wir haben es mit einer neuen Form von Frauenfeindlichkeit zu tun. Auch das hat ja der Täter gestern in seinem Manifest an erster Stelle gestellt, dass der Feminismus ja schuld sei, dass es jetzt zu diesem Bevölkerungsaustausch kommen würde. Also ich glaube, wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es eine komplett neue Form gibt, dass es einen parlamentarischen Resonanzraum gibt für diese Form von Rechtsextremismus. Und all das findet sich nicht in der aktuellen Aufstellung des Bundesprogramms nieder. Die Bundesregierung bzw. das Bundesfamilienministerium ist in den letzten Jahren immer stärker dazu übergegangen, immer weniger zivilgesellschaftliche Initiativen zu fördern und immer mehr Kommunen und Bundesländer. Und das ist aus meiner Sicht halt insgesamt eine falsche Entwicklung, weil es eben dieses kritische Potenzial, die Innovationsfähigkeit und auch die Professionalität von zivilgesellschaftlichen Initiativen und Trägern braucht in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, weil die viel schneller reagieren können auf bestimmte Entwicklungen. Und da würde ich halt auch dafür plädieren, dass wir da mehr Geld brauchen für diese Träger. Und was jetzt mit dem zusätzlichen Geld passiert, was Frau Giffey und Herr Scholz da gestern jetzt noch zusätzlich eingestellt haben nach dem Attentat in Halle, das wissen wir halt auch nicht. Aber für uns ist es eben wichtig, dass, wie Sie das auch gerade sagen, mit diesen Mitteln dann auch auf neue Formen rechter Gewalt reagiert werden kann und wir eben auch stärker hingucken, was tun wir denn eigentlich, wenn wir mit einer Partei konfrontiert sind, die die demokratische Grundordnung in Frage stellt und der in vielen Regionen Leute mit Prozentsätzen von 20-30% zustimmen. Und ich glaube, da müssen wir eine Auseinandersetzung suchen, da müssen wir das Gespräch suchen und für diese Form der Demokratieoffensive brauchen wir eben auch andere Mittel.
Sie haben gestern im Vorgespräch auch noch mal vor allem darauf abgezielt, dass es ein Problem darstellt, wenn vor allem die Gelder an die Kommunen gehen und in den Kommunen entschieden wird, welche Projekte wie gefördert werden, da ja nun auch in den Ausschüssen zunehmend mehr AfD-Mitglieder sitzen und es damit schwerer wird, an die Gelder des Demokratie-Leben-Programms mit eigenen Ideen und Initiativen zu kommen, auch aufgrund der eigenen Bedenken, vielleicht von Projekten und Initiativen gegenüber ihrer eigenen Datensicherheit. Wie sieht es da gerade aus, vielleicht in der ganz lokalen, kommunalen auf diesen Ebenen?
Naja, das stimmt natürlich. Wir haben zunehmend damit zu tun, dass eben einzelne Vertreterinnen, die auch in Begleitausschüssen jetzt nach den jüngsten Kommunalwahlen, ja, wie Sie es ja auch gesagt haben, nicht unbedingt klar auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Und dann wird es natürlich für Projekte, die über diese Partnerschaften für Demokratie bzw. kommunalen Aktionspläne Mittel versuchen zu bekommen, eben Angst haben, dass falschen Leuten dann bekannt wird, was sie tun, beziehungsweise auch persönliche Daten. Also da gibt es zunehmend eine große Zurückhaltung und wir erleben halt auch immer, dass Kommunen häufig nicht diejenigen sind, die eben nicht zuletzt aus Imagegründen auch da sehr darauf achten, wie sie den Rechtsextremismus in ihrer Stadt bewerten. Das tun sie vielleicht im Innenverhältnis relativ klar, aber nach außen hin sind sie da sehr viel vorsichtiger. Und das führt eben auch dazu, dass auf kommunaler Ebene viele dieser Partnerschaften für Demokratie dann die Probleme ganz anders bewerten. Und das ist halt ein Problem, weil es in häufigen Fällen von harter rechtsextremer Gewalt es eben auch einer klaren Benennung braucht, um die Ursachen eben auch zu bekämpfen. Und da wünschen wir uns eben eine andere Form der Fachlichkeit, plädieren da gerade auf kommunaler Ebene auch, dass mehr Zivilgesellschaft eingebunden wird. Aber es wäre für uns eben auch eine gangbare Idee, dass gerade in Kommunen, wo zum Beispiel die kommunale Spitze gar keine Anträge stellen will beim Bundesprogramm Demokratie leben, dass man da eben auch guckt, wie man zivilgesellschaftliche Träger stärker fördern kann.
Sie haben es ja vorhin schon gesagt, es ist schwer, den Switch zu unternehmen an dem heutigen Tag über ja die Förderstruktur des Demokratie-Lebensprogramms zu sprechen, wenn eigentlich doch gerade fördergründig noch die Gedanken an die Angehörigen und Opfer des gestrigen Anschlags in Halle sind und die Frage, wie kann man genau so einer Form von rechten Terror begegnen. Da ist vor allem gerade noch bei uns hier viel Bestürzung, Trauer und Fassungslosigkeit da, natürlich auch Wut und die Frage, was muss jetzt eigentlich ganz konkret passieren? Was muss denn jetzt sozusagen in der Aufarbeitung dessen, die ja einerseits gerade voranschreitet in Form von Ermittlungen, Bundesanwaltschaft hat den Fall übernommen. Heute Morgen gab es sozusagen die Wohnungsdurchsuchung bei den mutmaßlichen Täter und so weiter. Aber was muss darüber hinaus aus Ihrer Sicht jetzt auch gesellschaftlich und politisch passieren?
Naja, wir erleben ja gerade, dass wir hoffen, dass trotz der ganzen Erfahrung aus dem NSU mit dem Mord an Walter Lübcke ist wieder so ein Moment gibt, wo Polizei und Sicherheitsbehörden das Problem ernster nehmen. Wir erleben ja aber leider, dass das immer so konjunkturell bedingt ist. Und trotz der ganzen Erfahrung mit dem nationalsozialistischen Untergrund haben wir beispielsweise es nie erreicht, dass die Polizisten im Bundeskriminalamt, die schwerpunktmäßig sich dem Rechtsextremismus widmen sollten, in der vollen Planzahl auch eingesetzt worden sind, sondern im Zweifelsfall dann doch im Bereich Islamismus gearbeitet haben. Also ich wäre wirklich dafür, dass man das auch ernster nimmt, wenn man beispielsweise die Zahlen vergleicht seit 2001, wie viele Fälle im Bereich Rechtsterrorismus und im Bereich islamistischer Terrorismus die Bundesstaatsanwaltschaft verfolgt hat, dann sieht man alleine mit 32 Fällen im Bereich rechter Terror und 1320 Fällen im Bereich islamistischer Terror, wie stark eben auch da unterschiedlich gewichtet wird. Und da würde ich mir wünschen, dass man da auch viel stärker und viel schneller am Anfang hinguckt. Also wenn man zum Beispiel vergleichbare Fälle nimmt wie die Revolution Chemnitz, da hat es ja geklappt, aber auch da sieht man im Prinzip eine Kontinuität von dem rechtsextremen Sturm 34 bis in die Gegenwart. Also wir wissen im Prinzip recht viel über die rechtsextremen Täterstrukturen. Wir müssen stärker gucken, wie die sich aktuell entwickeln. Man kann nicht davon ausgehen, dass die Leute sich einfach ins Privatleben zurückziehen, sondern wenn sie begonnen haben, dann bleiben sie im Prinzip ihren politisch-terroristischen rechtsextremen Zielen treu. Und da muss man, glaube ich, stärker hingucken, dauerhaft die Polizei stärker aufstellen und eben auch längerfristig jetzt mehr in Prävention arbeiten. Ich würde halt sagen, dass da insbesondere der digitale Raum eine große Rolle spielt oder auch die ländlichen Räume. Da ist mir bei beiden Fällen eben unklar, warum diese beiden Punkte im Bundesprogramm Demokratie leben keine Rolle mehr spielen. Die kommen nicht mehr als Förderschwerpunkt wie in der Vergangenheit vor. Das würde ich auch dringend ändern und ich glaube, wir müssen eben auch gucken, dass wir Radikalisierungsprozesse nicht nur bei Jugendlichen bekämpfen, wie das auch der Schwerpunkt im Bundesprogramm Demokratie leben ist, sondern eben auch gerade bei mittelalten Menschen und auch Älteren, weil wir eben auch wissen, dass die eine wichtige Rolle für die Sozialisation von gerade jugendlichen Tätern spielen. Also da die ganze Bandbreite der Gesellschaft auch im Bereich der Prävention mitnehmen. Genau, und das würde eben auch bedeuten, jetzt nicht nur im Bundesprogramm Demokratie leben mehr Geld zu investieren, sondern prinzipiell auch nochmal über die Strukturen und die Zuschnitte und die Aufgaben nachzudenken.